da merkt man plötzlich, was Kultur kann. Es motiviert die Menschen, die ohnehin auf die Straße wollten für diesen Generalstreik. Das ist so die politische Dimension von Musik. Und dann haben alle im Saal so laut geklatscht und das war so der Moment in diesem Stück. Und die Kroaten aber, die zu Gast waren, weil sie ihre Gastspiele hier hatten, haben mich danach gefragt, was war denn bei den Deutschen da bei dem Moment? Was hatten die denn da? Früher haben wir einfach begabten Künstlern in der Region Geld gegeben und gesagt, macht mal.
Das ist die Energie der Gesellschaft. Der Podcast, in dem Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aufeinandertreffen. Marina Weißband und Stefan Muschig sprechen mit ihren Gästen über die großen Fragen der Energie- und Klimawende und darüber, wie sie unser tägliches Leben verändern. Und jetzt geht's los.
Hallo und willkommen zum Podcast Energie der Gesellschaft. Hallo Stefan Muschig.
Hallo Marina, wir haben lange nicht miteinander gesprochen. Wie geht es dir?
Mir geht es selbst ganz gut. Ich beobachte das Unglück, ohne dazu beizutragen. Aber ich bemerke natürlich, wie sehr sich die Welt sehr rasant ändert, weil wir auch mit Systemen, die wir bisher für selbstverständlich hielten, an natürliche Grenzen kommen, die gar nicht mal da sind, weil einige Menschen böse sind, sondern weil diese Systeme nicht für die Ewigkeit funktioniert haben. Und jetzt merken wir, die alten Systeme funktionieren nicht, neue haben wir noch nicht und im Moment ist ein bisschen Chaos in der Welt. Und ich versuche das letzte halbe Jahr die Resilienz, die ich in mir fühle, in die Welt zu tragen. Wie geht's dir?
Also ich bleibe ein bisschen an dem Begriff der Resilienz hängen. Das ist ja jetzt das Buzzword der Stunde und wird häufig auch als Synonym für militärische Verteidigungsfähigkeit und so weiter verwendet. Und dann habe ich gelernt, dass die ursprüngliche Bedeutung von Resilienz auch darauf abzielt, dass man in der Lage ist, sozusagen Krisensituationen auszuhalten und wieder in so einen Ursprungszustand, in einen Urzustand irgendwie zurückzukehren. Und da frage ich mich, wie produktiv dieser Begriff überhaupt ist. Also in welchen Urzustand sollten wir zurückkehren wollen? Das meine ich politisch und also auf der Ebene in Deutschland und Europa, aber vielleicht auch global. Aber ich meine das auch ganz persönlich. Also ich, als wir uns zum letzten Mal trafen, das war tatsächlich im Mai in Essen, als wir die Folge mit Joschka Fischer aufgenommen haben, da war ich persönlich noch ein ganz anderer, als ich heute bin. Ja, also ich habe zwischendurch quasi zwangspausieren müssen, so aus persönlichen Gründen, und steige jetzt eigentlich wieder so ein in das Arbeitsleben und in das Podcastleben und so weiter und so fort. Und ich merke, ich verändere mich und die Welt verändert sich. Und da irgendwie so ein Ankerpunkt für Orientierung zu finden, das ist eigentlich die Frage, mit der ich mich in den letzten Tagen, Wochen, irgendwie Monaten beschäftigt habe. Und vielleicht kommen wir darüber auch zum Thema unserer heutigen Folge, die lautet nämlich Europa, Klima, Krisen, wie weit man Krisen auch immer definiert. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur? Also wie kann uns Kunst, ja, und vielleicht auch der Kultursektor als Sektor helfen, um dieses irrsinnige Wirrwarr zu bewältigen. Also das ist so mein irrer State of Mind, in dem ich mich gerade finde. Du hast mich gefragt, sorry.
Ja, es war meine eigene Schuld. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich genau deshalb nicht dieses Problem mit dem Begriff der Resilienz habe, weil ich ihn gar nicht verstehe als ein Zurückgehen zum Status quo. Weil ich betrachte den Begriff Resilienz aus der Psychologie kommend und er hat damit zu tun, wie viele Ressourcen wir haben, umzugehen mit den Widrigkeiten, die Veränderung bedeutet. Bambus ist resilient, aber Bambus wächst ständig und dann stirbt er. Nichts wächst unendlich, nichts bleibt ewig unveränderlich in dieser Welt. Alles ist in einer Veränderung begriffen und die Frage ist, wie gehen wir Menschen damit um? Wie gehen wir miteinander um, wenn das Altbewährte nicht mehr funktioniert, wenn wir uns unsicher fühlen? Und genau deswegen schätze ich unseren heutigen Gast, Jagoda Mladenič, tatsächlich so sehr, weil sie eine so enge Verknüpfung, also nicht nur zum Kultursektor hat, der so eine wesentliche Funktion für unsere kollektive seelische Arbeit trägt, sondern sie hat auch als Person diese sehr gesunde Beziehung zu ihren eigenen Gefühlen, von der ich ständig lerne, wenn ich ihr zuhöre. Und ich glaube, darin liegt ein Teil der Antwort auf Krisen, die erstmal absolut hardcore, hauptstadtjournalistisch, politisch wirken. Aber wenn wir alle ein bisschen mehr zu uns zurückkehren und zu eigener Stabilität zurückkehren, dann ändert sich auch die größere Politik. Und ich finde, da sind wir an einem ganz, ganz einflussreichen Punkt.
Ja, und deswegen ist es wunderbar. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir Jagoda Marinic heute als Gast in unserer Folge haben. Da ist sie schon. Hallo Jagoda, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, schön, dass ich eingeladen bin.
Ja, ich muss zugeben oder mich outen. Ich bin ein bisschen befangen, weil ich tatsächlich, das ist ja anders als bei manchen Gästen aus der Wissenschaft und aus der Politik und so weiter. So, du bist publizistisch tätig und ich höre mir in meiner Freizeit auch deine Podcasts an und so weiter und so fort und bin so ein bisschen Fan. Ja, und aus dieser Fanrolle heraus sozusagen so ein Gespräch zu führen, ist ein bisschen anders. Ja, macht das Ganze speziell.
Ich gebe mir Mühe, das dann jetzt zu zerstören. Insofern ja, kriegen wir das gut hin.
Und dann wird sich meine Resilienz nämlich zeigen, ja, wie ich damit klarkomme. Also mal schauen.
Genau.
Also deswegen steigen wir vielleicht mal ganz sanft ein, indem ich dich unserem Publikum, unserer Hörerinnen und Hörerschaft einfach mal vorstellen. Wollen wir es so machen?
Sehr gerne.
Und du intervenierst, also Stichwort Zerstörung, wenn ich irgendwie einen falschen Zungenschlag reinbringe oder gar falsche Fakten. Du bist Jagoda Marinic, du bist in Baden-Württemberg geboren und lebst auch in Heidelberg, was ja auch Baden-Württemberg ist. Bist Tochter kroatischer Eltern, die sind als Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland eingewandert. Wann war das? Wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen?
Die dritte und letzte Gastarbeiterwelle, also so 72.
72 und vor 20 Jahren hast du die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt? Gab es da so eine Zeremonie oder war es so ein ganz schlichter Verwaltungsakt?
Nein, das war noch die Zeit der Abschreckungskultur, also die der Willkommenskultur vorausging. Da waren die Behörden ja angehalten, eine Abschreckungskultur zu pflegen und das haben sie dann sehr gekonnt durchgeführt.
Also bloß keine Freude und keine Vorbildwirkung auslösen wahrscheinlich.
Ja, bloß nicht suggerieren, dass man Deutscher werden kann.
Und die kroatische Staatsbürgerschaft hast du weiterhin?
Also da du jetzt Fan von mir bist, müsstest du eigentlich auch wissen, dass ich immer wichtiger finde, was ich getan habe, als was mir so quasi per Geburt in mein Leben geworfen wurde. Ich habe Politik, Germanistik und Amerikanistik studiert und das sehr gerne und bin mit 21 von Surkamp entdeckt worden und habe mit 23 dort mein erstes Buch publiziert und durfte dort das Programm eröffnen neben Mario Vargas Llosa und war dann sozusagen erschlagen von der Klugheit und Weisheit der großen Surkamp-Männer.
Männer?
Ja, vor allem Männer. Die Frauen hatten die Männer schon vorher erschlagen. So. Ja. Nein, aber was vielleicht wichtig an der Stelle ist, ist tatsächlich, glaube ich, dass Herkunft gar nichts zwingend irgendwie ermöglicht, also kann, aber muss nicht. Es gibt Menschen, die haben da ein ganz anderes Verhältnis dazu oder wollen das haben. In meinem Fall ist es so, dass ich es wichtig finde und weniger jetzt meine migrantische Herkunft, weil ich bin in Deutschland geboren, aber tatsächlich meine europäische Herkunft. Also ich habe mich durch die Region, aus der meine Eltern stammen, nämlich das ehemalige Jugoslawien und jetzt Kroatien, durchaus mit der europäischen Geschichte auseinandergesetzt und habe, glaube ich, sehr früh dann Polen bereist und habe eine sehr starke europäische Identität entwickelt, die ich dann, als ich in den USA war, zum ersten Mal in Kanada auch richtig verinnerlicht habe. Also da habe ich dann gemerkt, boah, ich bin total europäisch und ich bin Europäerin. Und als ich dann meine ersten Kollegen, Journalistinnen und Journalisten kennenlernte, die sagten zu mir, boah, was für ein Pfund und du kommst da aus dem Herzen Europas. Und ich dachte so, hä, die Deutschen sagen immer, ich komme vom Balkan. Und dann war da plötzlich so eine Bewunderung vom anglosächsischen Raum, weil historisch ist natürlich diese ganze Region zentral für die europäische Geschichte. Und ich fing wirklich an, gerne darüber zu lesen, gerne dort zu reisen, sehr gerne darüber nachzudenken, wie diese ganze Geschichte von Österreich, Habsburg, ehemaliges Jugoslawien, wie das so unsere heutige europäische Identität prägt und wie wichtig eigentlich diese Region für Europa war und dass ich aus dem Herzen Europas eine ganz schöne Zuschreibung der US-amerikanischen und anglosächsischen Journalistinnen und Autorinnen fand. Und da habe ich mich ganz wohl gefühlt.
Das ist wirklich schön. Darf ich dich als jemand fragen, der Europäerin, die Europäerin ist? Was ist Europa?
Also wenn wir jetzt kulturell anfangen.
Also sagen wir so, was ist diese europäische Identität heute für dich? Weil es also ich meine, Europa ist wichtiger geworden im politischen Diskurs, selbst dieses Jahr 2026 nochmal massiv mehr. Wir emanzipieren uns von Papa USA in Deutschland und wir fangen an zu suchen, was ist eigentlich die europäische Identität? Und da gibt es so viele verschiedene Geschichten und die Rechte versucht das zu zerstören und es gibt keine Schlüsselerzählung, braucht es vielleicht auch nicht, aber ich höre einfach gerne so deine ganz subjektive Meinung, weil was ist diese europäische Identität? Was unterscheidet sie von einer amerikanischen Identität?
Also die europäische, was ich immer wichtig finde, wir reden ja immer die Europäische Union, also wirklich die europäische. Ne? Ich will es tatsächlich mal mit einem Film, weil wir wollen ja über Kultur reden. Es gab mal so einen Schwarz-Weiß-Film, den habe ich noch als Studentin in einem kleinen Programmkino in Heidelberg gesehen. Und das waren Geschichten von US-Amerikanern, die unbedingt nach Europa wollten, weil sie die europäischen Filme so schön fanden. Und der Film erzählte eigentlich nur, wie sie nach Europa kamen und am Ende enttäuscht waren, dass Europa auch nur normalen Kaffee macht und das nicht alles ist wie im französischen Film oder italienischen Film. Und wenn wir jetzt über Europa reden, als ich drüben war, war es aber umgekehrt so, dass ich in den USA dachte, boah, ich mag aber die Art, wie wir Kaffees machen. Ich mag die Art, wie wir in Europa öffentlichen Raum gestalten. Die Art, wie wir einladen zu öffentlichen Plätzen, zu Märkten. Wahrscheinlich die Art, wie wir Gemeinschaft gebildet haben, auch durch Städte. Die Art, wie wir architektonisch gedacht haben früher, wenn wir dachten, hier sollen Menschen angesiedelt werden. Wie muss das dann aussehen? Und jetzt auf einer... Ich würde sagen, ich verbinde das heute schon kulturell, historisch über die großen Verbindungen, Beziehungen, Traumata, die dieser Kontinent teilt. Das würde ich schon als sehr europäisch bezeichnen. Und dann bestimmte kulturelle Geschmäcker, Ansichten in ihrer Verschiedenheit auch, also in dieser großen Verschiedenheit auf so kleinem Raum. Auch das fand ich sehr europäisch.
Es ist so lustig, dass du mit Kaffee und öffentlichen Plätzen angefangen hast, weil der Moment, wo ich feststellte, oh, ich bin jetzt wirklich, ich bin gefühlt nach Europa migriert, weil die Ukraine, also die Erzählung dort war, Europa ist da drüben und wir sind hier. Und als ich in Aachen mit meiner Oma in einem Café war und beim Kellner ein Cappuccino bestellte, schaute meine Oma mich an und sagte, ach, guck dich an, wie offen du da sitzt mit deiner Körpersprache, mit welcher Leichtigkeit du ein Cappuccino bestellst. Du bist eine richtige Europäerin geworden.
Ja, es ist komisch. Ne? Ich hatte auch ich war auf so einem Theater-Dings-Camp eine Woche lang und da war eine russische Autorin und die haben so gut gestritten immer, weil die meinte immer so damals, das war wirklich viel, 20 Jahren oder so, was wir denn wollen, wollt ihr die ganze, also wollten wir die Welt missionieren mit unseren ganzen liberalen Idealen. Und sie hat gesagt, was willst du denn, dass auf der ganzen Welt Latte Macchiato schlürfende Leute im Kaffee sitzen, wie im Prenzlberg, die totale Langeweile seid ihr. Und dann waren wir in Zagreb, also sie und ich, zu einem anderen Theater-Event und dann saß sie da und sagt sie mir, ach Mann, irgendwie bin ich doch eifersüchtig, weil dieses Gefühl von so auf der Straße nachts essen, flanieren, diese Leichtigkeit von Leben im Klischee, das kriegen wir so nicht hin, in diesem Flair. Und das sind so die idealisierten, schönen Dinge, aber das verbinde ich schon so mit diesem Lebensgefühl hier, wobei im Moment die Gefahr besteht, dass man das so touristisch, glaube ich, ausbeutet, dass es dann gar nichts Schönes mehr hat. Aber ich denke, das ist schon so ein europäisches Lebensgefühl.
Stefan, kannst du damit was anfangen?
Ja, ich kann damit was anfangen. Also ich bin an dem Gedanken hängen geblieben, Jago, da, den du genannt hast, dass die Amerikaner gesagt haben, das ist ja das Zentrum Europas oder das Herz Europas, das eine kroatische und dann ex-jugoslawische, ich benutze den Begriff, weil Sascha Stanicic hat den ja auch verwendet, Herkunft so. Das da ist ja jetzt zurzeit auch irgendwas im Gange, ja. Es hat ja sozusagen, also in der inneren Verfasstheit Europas, das ist dann Brüssel oder sozusagen dieses Westeuropa und Aachen hast du genannt und so. Das ist dann irgendwie das Zentrum Europas und das war auch so ein bisschen das Selbstverständnis, auch außenpolitisch und sicherheitspolitisch und vielleicht auch irgendwie kulturell und das andere ist dann irgendwie so Peripherie gewesen, also so, was man dann für Begriffe verwendet. Und da ist ja gerade was im Gange, ja. Also allein durch die geopolitische Situation, durch die, sagen wir mal, Nähe der skandinavischen Länder zu Russland und der baltischen Staaten zu Russland und so weiter. Allein durch diesen Krieg in der Ukraine, ja, den russischen Angriffskrieg, ich sage das jetzt nochmal so, also jetzt vor dem Hintergrund dieser Kälte, dieser irrsinnigen Temperaturen, da hat sich ja gezeigt, also wir sind ja, also die, die sich immer als Zentrum Europas verstanden haben, die sind ja irgendwie intellektuell an die Peripherie gerückt und möglicherweise hat man woanders, nämlich in Skandinavien und in den baltischen Staaten, in Polen, viel besser verstanden, was eigentlich die Stunde geschlagen hat. Also ist das irgendwas, was sozusagen auch auf kultureller Ebene sichtbar wird? Also auch, dass wir feststellen, zum Beispiel auch bei Festivals oder so, dass sozusagen das, was mal als Peripherie deklassiert wurde, dass das stärker ins Zentrum des europäischen Diskurses rückt?
Also mit diesem Peripheriebegriff hatte ich ja immer so meine Schwierigkeiten, so wie auch mit so diesem Westbalkan-Idee, so wie auch Balkan an sich. Als ich Politik studiert habe, da hat man ja auch dieses Phänomen der Balkanisierung von der Region des ehemaligen Jugoslawiens gesprochen. Also dass man sagte, in dem Moment, in dem dort dann der Krieg begann, fing man an, medial vom Balkan zu sprechen. In dem Sinn, das sei eben nicht Europa. Krieg ist nicht Europa. Also man projizierte plötzlich sehr viele Dinge, Gewalt, Barbarei sogar damals, in diese Region hinein und wollte sich ein bisschen auch davon freisprechen. Und das fand ich fatal, denn es war ja im Herzen Europas und es basierte sehr wohl auf der europäischen Geschichte. Und da war wieder in Kanada, habe ich eine Richterin kennengelernt, als ich dort so ein Residency hatte am Monk Center für Politik. Da gab es ein Autorenstipendium mit Goethe und Monk. Und eine Richterin hat mich dann da begleitet und hat dann irgendwann gesagt, ja, ihr hattet ja erst vor kurzem Krieg in Europa. Und ich sagte dann so, ja, ist schon ein paar Jahrzehnte her, weil ich mich sofort auf den Zweiten Weltkrieg bezog. Und sie aber meinte, den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Also sie haben mir dort auch viel klarer gemacht, wir können uns in Europa nicht sozusagen so hinstellen und tun, als ob es irgendwie eine Grenze gäbe, wo dann draußen beginnt dann das Gestrige, das Unzivilisierte und Europa ist das Moderne. Das, glaube ich, ist ganz zentral, dass wir Europa verstehen als ein Kontinent, also dass wir uns klar machen, wie tief gehen eigentlich diese autoritären Strömungen durch europäische Länder und wie sehr verbindet uns das am Ende in Griechenland, in Italien, in Deutschland. Wir sind alle die Nachfahren von Menschen, die in der zweiten, dritten Generation, je nachdem wie alt wir sind, eigentlich autoritäre Systeme erlebt haben. Und vieles von dem, was im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg passiert ist, führte ja irgendwann auch zu dem, was dann im ehemaligen Jugoslawien passiert ist. Diese ganzen Situationen komplexer zu denken, die Gastarbeiterbewegungen, die haben uns ja als Kontinent, wenn man so wollte, wären wir ja ein verwobener Teppich. Weil Millionen Menschen, es sind damals 16 Millionen gekommen, also wir reden immer über die 1 Million, die 2015 kam, als die Gastarbeiter kamen unter Helmut Kohl, der eigentlich keine Einwanderer wollte und keine Einwanderungspolitik, kamen nach Deutschland 16 Millionen Einwanderer. Und damit sind wir umgegangen. Wenn man so will, ist Europa ein Herz. Also ein bisschen zu verstehen, da schlägt ein großes Herz und es geht darum, wie kriegen wir alle diese Kammern gut synchronisiert.
Ich beobachte trotzdem gerade eine Asynchronität in Europa, ungefähr seit der großen Invasion auf die Ukraine, wo tatsächlich die Länder, die mehr mit Russland zu tun haben, die stärker an Russland grenzen und die Erfahrungen mit dem Sowjetblock haben, die Lage oftmals viel realistischer eingeschätzt haben. Und gerade die Ukraine, die jetzt, obwohl sie selbst aus einer Unterdrückung herauskam, aktiv kämpft für das, was ich mit europäischen Werten assoziieren würde, während viele in Westeuropa gerade erst wach werden zu der Tatsache, dass Dinge auf dem Spiel stehen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, bei vielen Menschen ist das noch nicht im Herzen angekommen. Und was ich beobachte, ist, dass jetzt ganz, ganz viel ukrainische Kultur in den Westen schwappt, in einer Weise und Menge, die vorher einfach nicht da war. Ganz viele polnische Meinungen und Podcasts und Journalistinnen. Und ich frage mich, ist das etwas, das du in der Kulturszene bemerkst, dass jetzt bei Festivals, bei Ausstellungen stärker Stimmen berücksichtigt werden, die jetzt gerade in der Zeit Orientierung haben und etwas zu sagen haben, dass die doch stärker aus dem Osten kommen oder aus Staaten, die vorher nicht so nicht so rezipiert wurden im Westen? Nicht so kulturprägend, wollte ich sagen.
Also interessant, dass du das sagst. Ich komme gerade aus Hamburg und habe dort die Lessing-Tage eröffnet am Thalia-Theater. Die gibt es seit 17 Jahren und Matthias Lilienthal, der die Volksbühne übernehmen wird, hat das kuratiert. Und ich durfte diese Eröffnungsrede halten und das Eröffnungsstück direkt im Anschluss waren eigentlich ja Geschichten auch über Frauen aus der Ukraine, aber auch aus Belarus, aus genau das, was du jetzt beschreibst. Ich glaube aber, dass es weniger die Frage der Orientierung ist. So, ich weiß nicht, ob Kunst in dem Sinn Orientierung geben muss oder kann, sondern dass es einfach durch die Erlebnisse, die Lebenswelten, die Prozesse, die Künstlerinnen und Künstler machen und mit den Erfahrungen, die sie dort jetzt gemacht haben, wenn sie das mit den Mitteln der Kunst verarbeiten, entsteht natürlich im Moment eine ganz andere Intensität und Dringlichkeit als bei vielen anderen. Ich weiß nicht, ob das dann immer Orientierung gibt oder eher Schmerz oder eher Verlorenheit im Moment zeigt oder Wut oder das, was man eben nicht ausdrücken konnte. Ich glaube, dass das in Deutschland, aber auch europaweit eine große Wucht natürlich hat, wenn jetzt Menschen hier sind, die mit diesem Konflikt leben, nicht mehr dort zu sein, jetzt hier zu sein, dass das künstlerisch sehr viel verändert, ja.
Wie hat das Publikum reagiert, also jetzt auf diese Eröffnungsinszenierung in Hamburg?
Na, da gibt's dann schon so Standing Ovations, ne? So wie Marina sagte, auf eine perfide Art werden die Menschen durch jene, die jetzt für diese Werte kämpfen, auch in der Diaspora natürlich, weil sie mitdenken, mitfühlen, künstlerisch verarbeiten, erinnert an das, was sie selber für selbstverständlich erachtet haben. Das, glaube ich, ist schon, dass es auch eine andere Note, eine andere Möglichkeit zur Empathie gibt, dass hier in Deutschland oder überhaupt in vielen Ländern, in denen es lange gut ging und alle dachten, das ist wie so eine Garantie. Also die letzten Jahrzehnte, wenn es ruhiger war, haben viele, als wäre so die Gegenwart eine Garantiezahlung. So haben sie das verstanden. Und seit 3 Jahren versteht jeder, und ich glaube jetzt seit Trump an der Macht ist, versteht auch der Letzte, dass es diese Garantien gar nicht gibt. Und natürlich ernten sie erstmal Bewunderung, wobei wir da natürlich auch wieder an dem Punkt sind, kommt das dann mit aus dem Theaterraum oder bleibt das dann quasi beim Applaus? Also wie viel von dem, was wir da durchleben, nehmen wir dann mit aus diesen Kulturhallen? Aber dass es die Leute so bewegt oder dass es sie erinnert, das habe ich auch bei meiner Rede gefühlt. Und ja, so wie ich das Theater erlebt habe, ist das schon noch ein Austragungsort, wo dann in einer anderen Intensität als zwischen Nachrichten und Alltagsgesprächen Gefühle gezeigt werden, mit denen dann auch alle umgehen müssen. Also sowohl das Publikum versteht, ich kann das jetzt nicht einfach wegschalten. Und es ist auch nicht dieses, ne, wir haben uns an schlechte Nachrichten gewöhnt. Wenn ich auf der Bühne jemanden sehe, der Gefühle verhandelt, dann erreicht mich das anders als Zuschauer. Dann komme ich nicht raus und sage, ich bin jetzt doch nochmal in meinem Verdrängungsmodus.
Ist das etwas, was Kunst besser kann als, sagen wir mal, so ein politischer Diskurs, der dann irgendwie über Nachrichten transportiert wird? Also ich nimm mal zum Vergleich, also in puncto Dringlichkeit, die Neujahrsansprache unseres Bundeskanzlers und dann so eine Theaterinszenierung und die glaube ich, Menschen, die sich das anschauen, und die brauchst du ja auch, also müssen Menschen ins Theater gehen und so weiter. Also ist Kunst da einfach weiter und kann einfach eine ganz andere Dringlichkeit für das erzeugen, wovon wir umgeben sind, auch von den menschlichen Schicksalen, als das so ein politischer Diskurs überhaupt sein kann?
Also ich finde das so eine wunderschöne Frage am Ende. Und ich glaube, wir haben gar nicht erzählt noch, was ich gemacht habe. Oder ich weiß nicht, wer mich kennt. Also ich habe tatsächlich an dieser Schnittstelle, ich habe ja so ein Kulturzentrum aufgebaut, Kulturprojekte gemacht. In Heidelberg habe ich ein International Welcome Center aufgebaut und habe permanent erlebt den Unterschied zwischen einem Kulturprojekt oder an einem Debattenabend oder auch an einem politischen Prozess. Das war so eine Ebene, auf der ich ganz viel gelernt habe über das, was du jetzt redest. Und ich würde sagen, die Kultur ist auf jeden Fall die, die uns am ehesten von uns selbst befreit. Weil im Verwaltungsprozess bin ich im Ordnungsschema. In Debatten bin ich zum Guten und zum Schlechten der Vernunft verpflichtet. Aber bei der Kunst entsteht etwas Unerwartetes. Es entsteht ein ganz anderes gemeinschaftliches, flacher hierarchisches Miteinander, in dem ich Vertrauen praktizieren muss, in dem ich Nähe eigentlich mich darauf einlassen muss, in dem ich etwas Gelingendes auch erlebe. Ja? Beim Diskutieren kann ich auch sagen, dass es gelingt zu diskutieren, aber es gelingt auch, dass wir uns klarer werden, wie verschieden wir sind. Und beim Kunst miteinander schaffen entsteht natürlich, wir sind verschieden, aber wir schaffen hier gemeinsam Gegenwart in einer anderen Weise. Und ich würde gern weg zu einer vielleicht sogar Liebeserklärung, weil ich bin manchmal so schockiert, dass wir gerade in Deutschland, so im Land der Dichter und Denker und der Kultur und wo wir so eine gut gedachte Kulturszene haben, die Kultur irgendwie so marginalisieren. Ich bin immer so traurig, dass wir nicht so wie Frankreich so viel stolzer sind auf die Kompetenzen, die im Kulturbetrieb eigentlich zu finden sind oder bei Menschen aus der Kultur. Weil wenn wir jetzt sehen, was in den USA passiert ist mit Bruce Springsteens Song, ja, in diesen Streets of Minneapolis. Es ist nicht der allerschönste, ungewöhnlichste Song, aber er ist in
Bruce
seiner...
Springsteen-Song.
Es ist halt ein Bruce Springsteen-Song, ja. Weil ein bisschen so... Und da merkt man plötzlich, was Kultur kann. Also er hat einfach diese Menschen, die ihn sein Leben lang kennen als Künstler. Er bringt innerhalb von 2 Tagen ein Lied in die Öffentlichkeit und es dieses Lied ermöglicht es endlich Politikern, von denen wir lange gesagt haben, wann macht ihr endlich den Mund auf, wann stellt ihr euch hin, sich mit diesem Lied zu verbünden und zu sagen, doch, wir stellen uns mit ihm hin. Es motiviert die Menschen, die ohnehin auf die Straße wollten für diesen Generalstreik. Es gibt dir die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier eine gemeinsame Erfahrung und dieses Lied ist das, woran wir andocken können. Also das ist so die politische Dimension von Musik. Und auf der anderen die menschliche Dimension von Kultur, wo ich mich frage, wie wollen wir denn erfahren, wer wir sind, wenn wir nicht diese Gefühlsnoten entdecken, die uns auf eine ganz andere Art als Menschen vertiefen. Und man muss jetzt nicht Werner Herzog zitieren, aber die Menschen in der Höhlenmalerei hatten schon das Bedürfnis sozusagen, etwas zu malen, etwas zu erzählen, uns daran zu erinnern, dass wir Wesen sind, die uns letztlich über dieses Miteinander erzählen, Miteinander sein, von unserem Dasein erzählen und auch Generationen nach uns vom Dasein erzählen. Also ich bin immer wieder schockiert, wie wenig wir inzwischen die Kultur als eigentlich das Zentrale sehen in der Gesellschaft, von dem Gesellschaft aus gedacht werden könnte, sondern eher als so die elegante Fußnote, die halt vielleicht im Theaterabonnement stattfinden sollte. Aber wie geht's denn euch mit der Kultur? So, also ist es für euch was Zentrales im Selbst- und Lebens- und Nationenverständnis oder europäischen Verständnis oder Kulturverständnis? Oder ist es auch so die Deko? Manche denken, das ist so die Brosche im Leben, so, die sie sich anhaften.
Also ich könnte gar nicht überleben, wenn ich nicht Romane lesen würde und keine Ahnung, ja, wenn ich nicht ins Theater gehen würde. Und auch natürlich gibt es auch immer diese Popmusik Momente, ja, oder Rockmusik, je nachdem. Also nennen wir es mal breiter Popmusik. Also das Bruce Springsteen hat ja gezeigt, was das kann. Und für mich ist das einfach fundamental. Und gleichzeitig gehen in so, ich weiß nicht, wie viele Plätze das Thalia hat, 1000 oder was, keine Ahnung, ja, gehen also 1000 Menschen in diesen Theaterabend. Also Bruce Springsteen funktioniert und das geht dann viral und so weiter und so fort und löst das aus und in der Politik und so. Aber so ein Theaterabend, dem wird ja auch immer eben das Gegenteil von einer gewissen Niederschwelligkeit auch unterstellt. Klar, jeder kann losgehen und sich ein Ticket kaufen und diese Vorstellung gehen und sich deine Rede vorher anhören. Aber das ist ja doch eine Community, die relativ begrenzt ist. Vielleicht, ja. Also die Frage ist ja, wie wir schaffen, das, was du sagst und was ich jetzt irgendwie mit Emphase unterstütze, das auch weiterzutragen, ja. Also dass sich mehr Menschen genau auf diese Offenheit, auf dieses Risiko, auf dieses Spielerische und so weiter, dass wir Menschen dazu ermutigen, sich darauf einzulassen. Das ist ja die nächste Frage, die dann daraus folgt, wenn wir so begeistert davon berichten, von der Kraft, die da entstehen kann.
Also ich denke immer, wir tun ja eher aktiv das Gegenteil. Denn das Spiel ist ja letztlich seit Kindheit an in uns angelegt. Und dass wir eine Gesellschaft dann organisieren, in der das Spiel so wenig Raum bekommt und die Kreativität so wenig geschätzt wird und die Innovation gefürchtet wird, das löst ja dann bei vielen aus, so ich muss mich besser anpassen, ich muss das ablegen, ich muss mich einnorden lassen, ich muss mich hier besser fügen. Das heißt, für mich ist nicht das Problem mit, ob die Kunst interessant genug ist, sondern was macht eine Gesellschaft, dass wir diese kindliche Lebensqualität, diese Lust auf das Spiel, auf die Entdeckung verlieren am Ende. So wie Picasso gesagt hat, es hat ein ganzes Leben gebraucht, bis ich endlich Kind sein konnte. Also wie legen wir das frei in uns, dass wir in einer Gesellschaft, die halt Ordnung, Hierarchie, ich würde auch sagen Konformismus belohnt im Moment, diese Werte hochzuhalten. Und dann wird Kultur eben auch nicht so da schicken wir jetzt mal die Sonderlinge hin, die wir gar nicht integrieren können. Ich habe auch von Intendanten gehört, die gesagt haben, Theater sind die letzte Bastion, wo die Leute noch verrückt sein dürfen. Da habe ich immer gesagt, ich hoffe, es ist die erste, von der aus die Verrückten dann wieder zurück in die Gesellschaft springen. Aber wir brauchen ja auch diesen kreativen Wahnsinn. Und vieles von dem, was fehlt, ist im Moment auch die am Ende das technokratische Miteinander. Wir reden ja auch von Europa. In dem Moment, wo wir Europa und Gesellschaft als ein technokratisches Hin und Her verstehen, kriege ich ja gar nicht mehr die Lebendigkeit hin, die es eigentlich braucht, um Kultur zu schaffen oder auch als Mensch sich in der Kultur zu erleben. Und die Theater, da können wir gleich nochmal reden, weil ich habe das Gefühl, Marina will gleich was sagen. Also diese Niedrigschwelligkeit oder Erreichbarkeit, da würde ich gleich nachher nochmal was sagen. Ich würde gerne wissen, was Marina denkt, weil sie gerade so schön lächelt.
Ich habe tatsächlich eine These. Rein psychologisch betrachtet ist das, was uns zu Hierarchie, Struktur, Konformität, Sicherheit drückt, Stress. Stress ist das, was uns aus einem Spiel, aus einer Offenheit und auch aus einer Neugier treibt. Ich habe mal formuliert, dass Neugier die antifaschistischste aller Emotionen ist. Und je mehr Druck ich Menschen mache, je mehr ich Lager spalte, je mehr ich einen Zeitdruck habe, desto höher ist der Stress und entsprechend desto weniger ist die Offenheit da. Ich gerate in mein schnelles Denken, in Tribalismus hinein, in wir gegen die, in richtig und falsch. Und das verschließt diese Räume. Und ich glaube, in dieser Situation sind wir jetzt gerade, denn wir stellen fest, Demokratie ist keine Garantie. Wohlstand für alle für immer und es wird immer besser, jede Generation, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir sind abhängig von unendlichem Wachstum in einer endlichen Welt. Ich glaube, wir können das so nicht mehr weitermachen. Dann kommt eine Klimakrise, die plötzlich sagt, oh, wir haben jetzt Zeitdruck. Und viele der Lösungen, die vorgeschlagen werden, klingen wie Einbußen für mich selbst. Und das macht Stress. Und das macht auf kollektiver Ebene vielleicht weniger Lust auf dieses Entdecken und mehr Lust auf Verteidigen und Bewahren. Wobei ich das ein bisschen ironisch finde. Du hast gerade gefragt, wie stehen wir persönlich zu Kunst und Kultur? Und ich meine, ich lebe mein ganzes Leben. Ich habe buchstäblich einen Podcast über das Spielen. Ich mache Live-Rollenspiel und Spielen subversiv heißt der. Und da erkunde ich, wie kommen wir wieder ins Spielen als erwachsene, arbeitende Menschen. Und ich schreibe Lieder, ich übersetze Gedichte, ich mache Musik, ich mache Theater, ich nähe Kostüme. Und ich mache das nicht, weil ich so unbesorgt und frei bin, sondern um zu copen, auch ein Stück weit, um mir in einer stressigen Welt diese Nische zu suchen. Und deswegen frage ich mich, wie kann ich das skalieren? Wie kann der Kulturbetrieb das skalieren? Hast du da eine Idee?
Ich finde es interessant, dass du Stress sagst, weil das halt auch so ein extrem omnipräsenter Diskurs ist gerade. Ja. Also wir haben alle Stress, wir kriegen dauernd beigebracht, wie wir ein Nervensystem regulieren sollen, wie man Stress runterbringen soll. Und wir denken, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dann ist irgendwas. Und ich hatte immer so meine Probleme mit allem rund um Stress. Erst auch, weil ich einen gewissen Stress mag, solange er nicht so krankhaft und zu viel wird. Und dann habe ich aber tatsächlich ein ganz lustiges Buch in Spanien gesehen und das hieß El Cortisol sube con el alquiler. Also ich glaube, es heißt, der Stress steigt mit der Miete. Aha. Also dass wir halt auch angefangen haben, solche Gefühle sehr zu biologisieren. Ne? Neurowissenschaften, alle blicken drauf. Was wir aber ein bisschen verlernt haben, ist drauf zu gucken, welche Lebensbedingungen sorgen denn gerade auch in ganz Europa dafür, dass Menschen gestresst sind, gerade auch junge Menschen. Und dieses Buch heißt ja, der Stress steigt mit den Mieten. Und das ist eben auch, wir reden ja gerade über Europa, ein sehr europäisches Problem. Es gibt im Moment kaum eine Stadt in Europa, wo junge Menschen noch sagen können, ich kann hier morgen mir eine kleine Wohnung als Familie leisten, ich kann hier mieten überhaupt im Zentrum, sondern ich muss irgendwo weit rausgehen. Wenn ich weit draußen bin, habe ich vielleicht gar keinen Zugang mehr logistisch, wenn ich kleine Kinder habe, um ins Theater zu gehen oder um Teil zu sein. Dann sprechen wir mal über die Preise von Konzerten, Kulturevents und so weiter, also die Kommerzialisierung von Kultur und Kulturmöglichkeiten. Also wenn wir über Kultur und Stress und lassen wir uns das, ich fürchte, dass wir tatsächlich in einer Zeit leben, wo neben den ganzen geopolitischen Verunsicherungen, die wir haben, das, was die Menschen wirklich stresst, ist dieses Gefühl von, was wir lange als prekäre Mitte bezeichnet haben, dass weit bis in die Mitte der Gesellschaft Menschen das Gefühl haben, mir wird irgendwann die Teilhabe nicht mehr möglich sein. Ob ich in ein Konzert kam mit meiner Familie, und da wären wir auch bei Stefans Thema, ne, mit, ist es nicht elitär und ist es nicht nur für eine bestimmte Gruppe, die sich dann auch leisten kann, dorthin zu gehen. Plus, dass dann vieles, was gezeigt wird, damit es so kommerziell erfolgreich ist, auch nicht immer sozusagen die Wahrheit in der Kunst ist, sondern auch tatsächlich die kommerzielle Unterhaltungslogik sein muss und eben nicht mehr Kunst als Ausdruck oder Entdeckungs- oder Labor- oder Provokationsraum, sondern es muss ja dann wirklich auch allen gefallen, damit alle auf Dauer kommen. Und wir haben dann die großen Kulturfabriken, kann man sagen, die ihre Berechtigung haben, aber sie verdrängen im Moment ja ganz vieles. Also ich sehe halt die Kultur oder auch unsere Spielräume dafür im Moment tatsächlich von einer Gesellschaft wirklich fast gefressen. Also wenn die Leute eben immer mehr Angst haben, dann zahlt man halt doch lieber 9 Euro für so ein Abo online und streamt halt dann abends, als sich zu überlegen, wenn ich ausgehe, dann noch ein Getränk nehme, kann ich es mir nicht mehr leisten. Und dadurch wird es wirklich nur noch für eine sehr privilegierte, kleine, sehr elitäre Schicht zugänglich bleiben und werden.
Würdest du dann sagen, die Kultur muss aus den Theatern raus und wir machen als Kunstaktion Milliardäre enteignen?
So schlingensiefmäßig. Ich finde, sie muss beides. Ich glaube, wir brauchen die Erneuerung in den Institutionen, weil du da auch trotzdem Mittel hast und Räume, die wir uns ja hart erkämpft haben. Also ich denke, es darf eine traditionelle Pflege geben, die trotzdem dann von Innovation, Neugier und einem sicheren Raum, in dem das möglich ist, passieren kann. Auch eine Publikumsprovokation, weil man sich darauf verlassen kann. Aber ich finde schon, dass wir über die Relevanz nachdenken müssen. Also ein Theater, in das ich reingehe oder egal was, nur um mich zu entlasten gesellschaftlich. Ich glaube, das kann auf Dauer nicht die Funktion sein, die so ein Theater haben kann in der Gesellschaft.
Was bedeutet das, sich gesellschaftlich zu entlasten, also in Bezug aufs Theater ganz konkret?
Ich rede ja gerne in Erzählungen oder Beispielen. Ich habe mal beim Stückemarkt in Heidelberg Stücke kuratiert und da war ein kroatisches Publikum mit kroatischen Stücken und die haben sich auch alle deutschen Stücke angeguckt. Und da war ein Stück von Armin Petras über den Osten. Und da gab es eine männliche Figur und Fritzi Haberland war die weibliche Figur. Und die waren so relativ gefangen in ihren Anzügen, in ihren Kleidern, in ihrem Leben. Alles war eigentlich so viel zu klein für den Mensch, der sie sind. Und irgendwann hat der Mann vor lauter Wut, was die Frau, was das Leben, der Job, alles ihn unterdrückt, fing halt an, sich dieses Hemd aufzureißen, sein Anzug, den er normal bei der Arbeit trägt, riss er auf und hat so den Gorilla gemacht und sich auf die Brust geschlagen und laut geschrien. Ah! Und dann haben alle im Saal so laut geklatscht und das war so der Moment in diesem Stück. Und die Kroaten aber, die zu Gast waren, weil sie ihre Gastspiele hier hatten, haben mich danach gefragt, was war denn bei den Deutschen da bei dem Moment? Was hatten die denn da? Dann habe ich gesagt, naja, der hat jetzt für sie alle dieses Hemd aufgeknöpft und gesagt, mir reicht's. Der hat's für alle gemacht. Das heißt, alle kommen mit diesem irgendwie, komme ich manchmal nicht raus aus meiner Haut. Und auf der Bühne entlastet der eine jetzt diese Verengungsgefühle von jedem Einzelnen im Alltag. Und dadurch, dass ich glaube, dass gerade bei uns in der Kultur oft auch so ein Korsett im alltäglichen Miteinander sehr üblich ist, war das Theaterstück für das deutsche Publikum natürlich ein extrem befreiendes. Das mache ich mir so eine Entlastung. Der auf der Bühne, der darf sich entlasten. Der darf der Verrückte sein. Aber ich gehe dann morgen wieder in meine Arbeit und mache alles, was mir gesagt wird.
Und deshalb, also verstehe, Dankeschön. Deshalb sagst du, bleiben wir mal beim Theater, muss ein Theaterstück auch eine gewisse Relevanz haben. Verstehe ich das richtig?
Nee, ich bin gar nicht so, dass ich sage, es muss eine politische Relevanz haben. Ich glaube, wir brauchen sogar im Gegenteil Filme und alles andere, was es nicht so sind wie die Debatten und die Weltkrise, die wir gerade haben. Ich finde,
also Kunst, muss nicht so Themen durchexerzieren. So
um Gottes Willen, ich finde, es ist die schlechteste Kunst und ist auch dann teilweise, warum es gerade ganz schwer erträglich ist. Weil jeder Film ist eigentlich eine Fortsetzung vom Feuilleton. Ich glaube, Künstler müssen nach auch Wahrheiten suchen, die viel tiefer dringen als alle unsere gegenwärtigen Debatten. Aber es muss auch ein gewisses, und ich glaube, dadurch, dass sie ihre Wahrheiten suchen, verhandeln sie Dinge, die gesellschaftlich relevant sind, weil das ja auch sozusagen die Wahrheits-, die Erkenntnisstruktur von guten Künstlern ist. Natürlich erkennen sie die Welt und das, was sie zeigen, betrifft und sollte etwas von unseren menschlichen Konditionen auf der Bühne oder in Büchern oder wo auch immer verhandeln. Die Relevanz darf aus meiner Sicht nicht entstehen, weil ich sage, wir machen jetzt ein Stück über DDR und BRD oder wir machen ein Stück über, ich glaube, die Relevanz müsste aus der Qualität der Geschichten entstehen, aus der Tiefe der Stoffe, aus der handwerklichen Präzision. Das finde ich ganz gefährlich, wenn wir so sagen, wir brauchen relevantes Theater. Relevant. Aber es entwickelt eine Relevanz in dem Moment, in dem ich die Tiefendynamik habe.
Ja, und vor allem liegt ja auch ein Teil der Arbeit dann beim Zuschauer, der nicht einfach nur das Schauen des Theaters als Ersatzhandlung vollzieht und sagt, ah, der auf der Bühne, der hat sich entlastet und das tat mir gut zu sehen. Auf zur Arbeit. Sondern
ja, genau. Auf zur Unterdrückung.
Sondern, dass ich etwas davon mitnehme und dann in meinen Alltag implementiere. Ich glaube, das ist so das, wo es dann häufig scheitert. Ich kann dem Theater überhaupt nicht vorwerfen, dass es sich nicht mit unterliegenden tiefen Themen beschäftigt, solange man den KünstlerInnen tatsächlich die Freiheit lässt und nicht sagt, wir fördern jetzt Stücke zum Thema DDR. Aber ich frage mich, um das Thema mal ganz konkret auf Energie zu lenken. Wir haben gerade eine Situation, in der der Schutz unseres Planeten aus irgendeinem Grund uncool geworden ist. Und wir haben eine Energiewende, die einen als total utopisch und geil betrachten und die anderen als total bedrohlich und gruselig. Und ich frage mich, was kann die Rolle von Kunst sein, die zwei Schlüsseldinge tut für mich. Erstens, sich mit Gefühlen auseinandersetzt und zweitens, Geschichten erzählt. Kann Kunst etwas dazu beitragen, Geschichten über die Zukunft zu erzählen, die uns helfen, dieses noch nicht Greifbare zu greifen, uns vorzustellen? Und hast du etwas Gutes gesehen, wo du gesagt hast, oh, das ist nicht politischer Diskurs, das hier ist das, was Kunst tun kann, um so eine schwerwiegende Veränderung Menschen nahezubringen, um mit ihnen darüber in ein seelisches Gespräch zu kommen?
Ich finde, das ist wirklich eine der großen Fragen unserer Zeit, weil das galt ja auch für Integration. Die Integration, als es schwierig war, oder 2015, als die Geflüchteten kamen, haben alle erwartet, Kultureinrichtungen sollen da jetzt mal. Also jenseits von dem, was man da menschlich leistet, dass diejenigen, die Kulturprojekte machen für wenig Geld, bis in die Nacht dann da waren für Menschen auf der Flucht, während die Behörden, die dafür da waren, um 3 Uhr die Bürotüren schlossen, und nicht mehr erreichbar waren, sollte die Kulturszene da ganz viel leisten, um ihre Sinnhaftigkeit und ihre Mittel zu rechtfertigen. Ich glaube, dass es umgekehrt passiert, dass in dem Moment, in dem Künstler eine starke Verbundenheit haben zur Natur, in dem Moment, in dem es ihnen gelingt, trotz dem, was zwischen uns und der Realität gerade an Barrieren gebaut wird, irgendwie durchzudringen. Und das gelingt ja eher einem Künstler, der wirklich autonom denkt und frei ist. Was ich aber, glaube ich, nicht so gut funktioniert, ist, dass man halt Künstler hat und wir haben den Anspruch gesellschaftlich, macht bitte Projekte und Kunst, die große Antworten bieten auf die Krise. Ich denke, das führt dann wirklich zu einer Art Staatskunst oder Erfüllungskunst oder Auftragskunst. Und ich habe selten erlebt, dass das dann Kunstwerke sind, die ein Publikum stark faszinieren oder die halt in sich so eine Kraft haben, dass sie dann, auch wenn sie wenige erreichen, relevant wären.
Oder vielleicht kann man ergänzen. Wenn es gute Künstlerinnen und Künstler, Regisseure und so weiter sind, kann es gelingen. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das war eine Fernsehserie von Thomas Winterberg, der ja auch diesen Film Das Fest gemacht hat. Die hieß Families Like Ours, die lief in der ARD. Und da wird Dänemark quasi evakuiert angesichts eines steigenden Meeresspiegels. Also es war schon ziemlich nah dran an der Klimaproblematik. Und am Ende ging es aber gar nicht so sehr um das Klimathema, sondern darum, was das mit Menschen, mit Familien und so weiter macht. Also mit wie das auch sozial sich auswirkt. Ja, die Reichen gehen dann nach Paris, weil sie sich dort einkaufen können, und die anderen müssen, oh Gott, nach Rumänien, was sich dann vielleicht hinterher als der viel bessere Ort irgendwie herausstellt. Also ich will damit sagen, es gibt sicherlich gute Beispiele, aber das dann sozusagen durch so eine Förderpolitik einzufordern, das ist, glaube ich, schwierig. Dann wird es wirklich irgendwie Didaktik oder Propaganda oder Staatskunst oder irgend sowas in dem Sinne.
Ja, die Förderpolitik ist halt schon lange irgendwie auf ein Stück weit beteiligt an dieser Infantilisierung von Politik. Und ich glaube, dass dadurch auch Kunst insgesamt schlechter wird. Also wir brauchen eine Förderung, aber sie müsste viel freier sein und viel stärker auf die Freiheit der Kunst appellieren. Also es gibt in USA zum Beispiel, Alexander Hemmon hat es, glaube ich, und sehr viele eingewanderte Schriftsteller haben dort so ein, wenn sie auffällig gut schreiben, ein MacArthur Genius Fellowship bekommen. Da steht dann halt nicht, das ist ein Roman, der behandelt XY, sondern wir erkennen an, dass deine Art, Realität verbal zu verarbeiten, herausragend ist, und wir vertrauen dir. Hier, ne, genug Geld für 3 Jahre, mach mal. Und er hat sowohl einen Familienepos geschrieben, der zu tun hat, der ist auch aus Bosnien geflohen, aus dem Krieg damals mit seiner Familie, hat aber auch einen Science-Fiction-Roman geschrieben. Also, dass man einfach auch sagt, wie viel Vertrauen haben wir? Ich habe einmal mit einem Konzern so Projekte, größere Konzerne überlegt, und der Mann, der zuständig war, der sagte, früher haben wir einfach begabten Künstlern in der Region Geld gegeben und gesagt, macht mal. Und es entstand was, was dann die Leute irritiert hat, worüber sie geredet haben, aber es war halt nicht messbar. Und heute wollen wir jetzt Kulturförderung professionalisieren. Jetzt geben wir das gerechter, gleichmäßiger, messbarer. Es ist auch viel mehr, aber sag mal, wir greifen auf eine Art in Gesellschaft und Kulturproduktion ein, von der er am Ende gar nicht weiß, ob der Mehrwert höher ist. Aber es wirkt halt gerechter, weil nicht vereinzelte, willkürliche Künstler jetzt hier mal machen sollen. Und entsteht natürlich auch aus diesem Druck, der die Kultur immer zunehmend unterliegt, nämlich messbarere Erfolge zu erzielen, innerhalb von bestimmten Dynamiken produziert zu werden. Also unterliegt ja alles inzwischen dieser Projektlogik, und ich glaube, da wird ganz vieles im Kern erstickt. Mhm. Ein Film fiel mir noch ein, während ihr geredet habt, bevor wir Leave the World Behind, habt ihr den gesehen, 2023 mit Ethan Hawke und Julia Roberts? Das war so ein Film, wo tatsächlich auch dieses, ich weiß gar nicht, wie intentional er das gemacht hat. Und da gab es auch sehr umstrittene, oder ich sage sehr, sehr verschiedene Lage, ob der Film gut ist. Aber ich fand den sehr faszinierend. Das ist ein Paar, die gehen eigentlich in so ein Wochenende. Und während sie dieses schöne Wochenendhaus quasi sich versuchen anzueignen, merken sie, es ist eigentlich das Ende der Welt. Also es kommen dann plötzlich so Rehe, und die Rehe sind schon verängstigt, weil sie spüren, die Welt geht unter, und stehen dann so vor ihnen. Man hat ständig so surreale Bilder. Und ich fand das zum Beispiel eine faszinierende Art zu greifen, dass wir ja gerade alle irgendwo auf einer unbewussten Ebene, apropos Klima, verhandeln müssen. Weil wir hören ja alle, selbst wenn wir größte Leugner der Klimakrise wären, und der hören wir ja, in welcher Situation wir sind. Und irgendwo in uns muss das ja verarbeitet werden. Gibt es bald in 10 Jahren einen Sommer, den keiner mehr aushalten kann? Also wie schlägt die Erde zurück? Und das hat dieser Film, finde ich, eine sehr, ich fand es ganz interessant, also sehr irritierend, sehr dark. Und das ging so in diese Urängste, so was, wenn es passiert, und was, wenn es dann gar nicht so der große Knall ist, sondern die kleinen Dinge, die wir lieben, so in Urlaub fahren und dann habe ich einen schönen Wald, sich in was Bedrohliches verwandeln, bis ich nicht mehr aus der Situation kann, weil es ist ja eigentlich das Ende der Welt.
Ja, ich glaube, dass es ganz viel mit dieser, also erstens, meine Theorie ist ja, dass die größten Klimaleugner tatsächlich die Menschen sind, die am meisten verstehen, was das bedeuten würde. Und deswegen sind Sie am intensivsten mit der Verdrängungsleistung beschäftigt?
Das ist natürlich auch eine interessante These.
Und an der Stelle ist es natürlich geil, wenn wir Menschen haben, die ein Auskommen haben, die ein Überleben haben, die diese Energie in sich haben, das so sichtbar zu machen und uns zu helfen, mit den Gefühlen, die wir alltäglich haben, die zu verarbeiten. Denn je mehr wir uns mit unseren eigenen Gefühlen auseinandersetzen, ich meine Stress jetzt gar nicht auf dieser neurologischen Ebene. Ich meine Stress als Druck, als Angst, ne? Als das, was du beschreibst, desto weniger wird das ja. Denn in Wirklichkeit ist ja diese Angst alles, wovon wir wissen, was wir aber nicht so richtig wissen wollen. Die Differenz zwischen dem, wer wir sein wollen und wer wir in Wirklichkeit sind. Und je kleiner diese Differenz ist, je aufrichtiger und ruhiger wir uns in den Spiegel gucken können, desto weniger davon haben wir und desto offener können wir sprechen. Und dann kommen wir in so eine Positivspirale, wo wir auch wieder positiv miteinander sprechen können und sinnvoll politische Entscheidungen treffen, ohne dieses Gehetzte, ohne dieses... Und ich glaube, der Unterschied, ob man Kunst entwickeln kann, die so etwas schafft oder nicht, liegt halt darin, dass Kunst nicht wirklich diese Art von Absichtlichkeit haben kann. Es war irgendein russischer Autor, dessen Name mir gänzlich entfallen ist, der gesagt hat, ich schreibe, wie ich pinkle, nur wenn es gar nicht mehr anders geht. Also wenn sich in mir etwas zu sagen aufgestaut hat, dann kann ich ein starkes Werk schaffen. Aber nicht, wenn jemand von außen kommt und sagt, bitte setz dich mit der Klimakrise auseinander. Hier hast du eine Förderung.
Würde ich teilen. Und trotzdem bleibt die Frage interessant, warum so wenige Künstler angesichts dessen, dass das eines der großen Themen unserer Zeit ist, das Gefühl empfinden, dass sie darüber schreiben möchten. Aber da hätte ich jetzt auch keine Antwort. Also angesichts der Dimension der Krise ist es wirklich interessant, dass da so wenig oder dass es früher ja eher manchmal so Science-Fiction-Filme gab, die mit dem Weltuntergang gespielt haben oder mit den Bedrohungen durch Umweltszenarien, aber ich denke, das würde heute keiner sehen, weil es zu nah dran ist. Ja. Also dass die Angst, wie du sagst, ist nicht nur Verschwörung, sondern will ich einen Film sehen, der mit einer möglicherweise realen, wirklichen Angst, die vor der Tür stehen könnte, spielt. Vor den 30 Jahren, wenn dann Roland Emmerich da diese ganze Flutfilme machte, glaube ich, haben sich doch viele auf eine Art sicher gefühlt. Und heute gibt es dieses Sicherheitsgefühl gar nicht, dass ich fiktional das sehen wollen würde. Was aber immer noch nicht heißt, dass nicht Künstler es machen würden, die nicht unbedingt kommerzielles Interesse haben. Aber es gibt ja auch einige. Ich habe jetzt leider keins, das müsste ich vielleicht nachreichen für die Shownotes, aber es gab schon einige Künstler in den letzten Jahren, die mir aufgefallen waren, die aber tatsächlich eher Nischenprojekte in Museen gemacht haben, die mit dem Thema zu tun hatten.
Sag mal bitte was zu folgender These. Coole Kunst liefert kognitiven Eskapismus, während sie sich mit meinen echten Emotionen auseinandersetzt, dann kommt, glaube ich, ein Kunstwerk bei mir gut an. Wenn ich mich nicht oberflächlich auf der kognitiven Ebene mit dem beschäftige, aber trotzdem mich emotional reflektiert finde.
Ich weiß nicht, weil ich glaube, Kunst kann kognitiv, kann viszeral, kann, ich glaube, dass es auf allen Ebenen stattfinden kann. Was ich spannend finde, war der Gedanke, den du vorhin hattest, nämlich wie sehr bin ich als Zuschauerin oder diejenige, die dieses Kunstwerk erlebt, Teil des Kunstwerks. Das interessiert mich sehr. Also weil ich glaube, das ist was das begann, auch in der Literatur, zum Beispiel mit Julio Cortázar, einem meiner Lieblingsautoren. Der hat damals er kam aus Lateinamerika, ist eine der großen Stimmen, von denen man sagt, er hätte auch einen Nobelpreis kriegen müssen, so die Gegenstimme zu Borges, der Wildere eigentlich. Und er hat damals einen Antiroman geschrieben und gesagt, er will gar nicht der große, allwissende Erzähler sein, der uns eine Realität erzählt, so wie Vargas Llosa oder diese ganzen großen Romanciers, sondern er möchte poetische, kleine Dinge in einem Buch schreiben. Und jeder Leser kann wie Hopscotch, wie Himmel und Hölle, wenn wir rumspringen als Kinder, kann sein Buch kreieren. Das heißt, du kannst dieses Buch 100 Mal lesen, denn du musst es nie in derselben Reihenfolge lesen. Alle Kapitel kannst du anschließen, wie du willst. Und er hat gesagt, weil das Kunstwerk schafft am Ende der es liest und gar nicht der Autor, der sich für so genial hält. Und das war für mich immer so ein Kunstbegriff, den ich sowohl sinnlich als auch kognitiv faszinierend fand, wenn ich fertig machen darf, also im Kopf, wenn ich noch beteiligt sein darf.
Aber das setzt ja Vertrauen voraus und das setzt auch Zeit voraus. Also Vertrauen darin, dass sich Menschen diesen Freiraum auch erarbeiten wollen, dass es aber, weiß ich nicht, Künstlerinnen und Künstler geben, die sozusagen sich die Zeit nehmen, diese Kunstwerke zu schaffen und dass es die Räume gibt, wo sozusagen zweckfrei auch Dinge miteinander in Kommunikation geraten und so weiter. Und angesichts dessen, was so um uns herum passiert, also global, auch politisch in unseren Ländern, aber letzten Endes auch durch, sagen wir mal, Vereindeutigungstendenzen und Erfordernisse im Wirtschaftsleben und durch KI und so weiter, also so 0-1-Logiken. Ich sehe die Räume nicht, sage ich jetzt mal ganz pessimistisch, wo das entstehen kann, also so, oder wo das gepflegt werden kann und so weiter. Die Projektlogik, die lässt sich ja viel leichter irgendwie herleiten, begründen, monitoren und so weiter, ja, evaluieren und so weiter und so fort. Also wo siehst du sozusagen die Freiräume und wo siehst du vor allen Dingen auch die Zeit, jetzt, heute, um das entstehen und weiter wachsen und sich entwickeln zu lassen?
Es ist für mich eine schwere Frage, weil ich bin ein Mensch des trotz aller Widrigkeiten so eher. Also ich glaube, also mein Zugang zur Kunst, du hast ja am Anfang gefragt, wo sozusagen meine Familie herkam oder ich, es war jetzt nicht prädestiniert, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige, sondern mich hat es fasziniert. Also ich glaube, dass alles, was du musst nicht das Kind von Bildungsbürgern sein, um Kunst zu lieben oder von Kunst angezogen zu sein und diese Räume zu suchen. Das, ich finde, wir überschätzen das auch immer, unterschätzen unglaublich Kinder, die aus sogenannten bildungsfernen Schicht kommen. Ich habe bei DM früher zum Beispiel, gab es so Theaterprojekte, da haben Freunde von mir Sachen gemacht und die Kinder, die am beeindruckendsten, obwohl sie vielleicht zum ersten Mal im Theater waren, diese Figuren irgendwie verkörpert haben oder gespielt haben, waren Kinder, die erstmal gar nicht unbedingt Zugang gehabt hätten müssen. Also ich habe immer so ein bisschen ein Problem, wie wir müssen Bedingungen schaffen, weil ich will auch so, dass wir lernen, wieder so ein bisschen trotziger zu sein, so löwenzahnhaftiger. So, ich brauche nicht immer gleich eine Förderstruktur. Also ist die Frage ja viel mehr, wie schaffe ich das andere weg, was das so unterdrückt oder was dem diesen Raum nimmt. Und wir hatten ja vorhin schon über die ökonomischen Ängste, die Abschiedsängste, die geopolitische Lage. Aber Stefan, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, dass im Moment die größte Gefahr tatsächlich ist, dieses technokratische Durchtakten unserer Lebenserfahrung vom kleinsten Alltagsvorgang bis zum beruflichen Austausch, bis zum, wenn wir etwas tun wollen. Also ergo, wenn du mit ehrenamtlichen Menschen was auf die Beine stellen musst oder möchtest, ist inzwischen ein so großer bürokratischer Rundherumaufwand, dass viele Menschen plötzlich so wie so Tausendfüßler gucken, wie geht denn da jetzt ein Festmachen? Wie geht denn das? Wie geht, also selbst Kuchen backen und verkaufen ist jetzt so eine ganz hohe Auflagenlogik geworden. Also überall werden wir eigentlich getaktet in dieses völlig durchtechnokratisierte Wesen. Und die einzige niedrigschwellige Handlung, die gerade allen völlig frei zur Verfügung steht für die Aufmerksamkeit, ist ins Handy zu gehen und zu swipen.
Absolut. Wie legen wir das frei? Das war meine Frage und ich glaube auch nicht, also das wollte ich überhaupt nicht insinuieren, dass da die Bildungsbürger besser irgendwie vorbereitet sind. Gar nicht, ja. Aber wie legen wir genau das frei? Also wie befreien wir uns von diesen Zwängen? Also das ist, geht in der Familie los und das ist in der Schule und das ist im Arbeitsleben der Fall und dann gibt es noch ganz neue Effizienzerfordernisse, irgendwie auf den Knopf zu drücken und das Resultat eines Gesprächs irgendwie per KI irgendwie schnell sozusagen zu produzieren und damit noch effizienter zu sein. Also wie schaffen wir diese Freiräume?
Also faktisch müsste man, glaube ich, es wirklich aus allem wegschälen und den Menschen in mehr Bereichen gestatten, irgendwo ihre Menschlichkeit wieder rein zeigen zu dürfen, ihre Verletzlichkeiten zeigen zu dürfen. Ich meine, wir haben im Moment Diskussionen, die das Gegenteil sind. Ist Teilzeit nur Lifestyle? Ist Kranksein nur eine Nicht-Funktionalität für die Gesellschaft? Das sind ja auch kulturelle Debatten, die wir da führen über Arbeitskultur, Lebenskultur und die genau das wieder fordern, nämlich die Funktionalität. Werde bloß nicht krank, weil du musst als wertvolles Mitglied der Gesellschaft hier nicht 14 Tage Krankschreibungen abgeben. Und Teilzeit, das geht ja gar nicht, dass du irgendwie 10 Stunden etwas Kreatives machen möchtest, wo du dich einbringen möchtest auf die Gesellschaft, anders als der Arbeitgeber das fordert. Also ich glaube, das würde jetzt tatsächlich beginnen mit ersten Künstler, die sagen, hört auf, uns diese blöden Vorgaben zu machen, wenn ihr uns fordert. Also dass die Künstler selber sich auch mal befreien wieder von diesem, ich muss es gucken, dass ich es jedem Fördergeber recht mache, weil sonst kriege ich den nächsten Mittel nicht. Das ist eine gezähmte Kunst, aus der wir irgendwie raus müssen, was vielleicht gut wäre angesichts der Krise. Denn das, was im Moment verlangt wird, ist ja nicht der kreative, verspielte, innovative Mensch, sondern der, der in eine Wirtschaft, von der wir gar nicht wissen, wie sie gerade funktionieren soll, angeblich die Lücken füllen soll, damit sie funktioniert. Also ich glaube wirklich, dass wir ganz andere Forderungen stellen müssten, wie wir über Menschen, die ja das sind, woraus Gesellschaften geschaffen sind am Ende, sprechen, wahrnehmen, ganz anders mit Verletzlichkeiten umgehen und dann die Kreativität als Raum fördern. Und ich glaube, es ist da wie mit allem, es sind zwei Ebenen. Einmal das nach außen fordern, also von den Strukturen, die wir immerhin noch haben als Demokratien, die funktionieren, das zu fordern, aber umgekehrt immer auch die innere Arbeit zu machen, also die Prämisse in mir selber zu schaffen. Weil wenn ich nachher Räume habe, in denen ich Kultur machen kann, aber ich bin selber nur noch der funktionierende Mensch oder der flache Mensch, wird mir dieses Projekt auch nicht neue Impulse geben. Ich glaube, wir müssen auf diesen beiden Ebenen lernen, wieder in einen kreativeren, mutigeren und auch lustvoll. Ich verbinde Kunst also ganz stark auch mit einem Eros. Also
ich habe ein Beispiel. Pudding mit der Gabel essen. Also der Trend, sich in Parks zu versammeln und also einfach als random people, ja, so Pudding mit der Gabel essen Münster. Und wir treffen uns alle am Aasee und dann setzen wir uns an den Aasee und essen Pudding mit der Gabel, alle zusammen. Und ich begegne anderen Menschen und es hat exakt keinen Rahmen, es gibt keinen Förderrahmen, es gibt keinen Organisator, es gibt nichts. Das ist unvernünftig, das ist sehr menschlich, das ist sehr unreglementiert. Und ich sehe schon einen Trend.
Verzweiflung und Hoffnung.
Dahin. Ich sehe schon, dass es so etwas immer mehr gibt. In diesem Sinne möchte ich dich vielleicht fragen, Jagoda, was? Wir fragen das viele der Gäste, alle der Gäste. Was macht dir Hoffnung?
Tatsächlich macht mir am meisten Hoffnung das Machen. Also weil ich durch Machen, ich habe erlebt, dass als ich früher nur Autorin war, dass ich schneller in dystopischen Zirkeln war, weil man schrieb Bücher, man schrieb Artikel, man analysiert. Da ist auch eine Art Vereinzelung, die es manchmal sehr, sehr leicht macht, gerade im deutschen dekonstruierenden akademischen Kontexten alles schlecht zu finden. Und umgekehrt das Machen, also als ich lernte, mit Menschen ein Projekt umzusetzen, hast du gerade gesagt, mit Pudding erst mit Ding, aber in Heidelberg ein Projekt zu machen, zu erleben, wie Menschen da sind füreinander, wie wenn wir uns Ziele setzen, die zu tun haben mit, wir wollen die Stadt, in der wir leben, lebensgerechter und lebenswerter gestalten miteinander. Ich lerne mich auf dich zu verlassen. Ich habe sogar Vertrauen und habe gute Belege, dass es gut ist, dass ich es habe, weil du wirst es nicht enttäuschen. Ich kann mich auf dich verlassen. So entsteht irgendwie so ein Spiel miteinander. Und ich sag immer, es war eigentlich dieses Machen, dass das kritische Denken, das ich mir an der Uni so anerzogen hatte, letztlich wie als hätte plötzlich mein Gehirn die Möglichkeit, Synapsen zu verbinden, die ich alleine durch das Denken so nicht verbinden konnte. Das Denken ist per se gerne kritisch, es dekonstruiert gerne, so wie wir gebildet sind. Und es war tatsächlich im Machen, dass ich gemerkt habe, wenn du eine Idee hast und die anderen dazu bringst, dass sie diesen Traum ein Stück weit mit dir teilen, entsteht daraus so viel. Und ich habe das eben in einem Projekt erlebt in Heidelberg, und weiß eben, dass es gelingen kann. Also wenn wir Menschen sagen, ich habe diese Idee, ich präsentiere sie dir, ist sie was für dich? Und wenn sie andere ansteckt, entsteht etwas. Und das macht mir Hoffnung.
Dann übernehme ich mal den Downer-Part. Was bringt dich denn zur Verzweiflung bei aller Hoffnung, die du hast?
Also ich verzweifle schon an dieser Verdrängungsgabe jetzt zum Beispiel beim Klima. Und dass es auch in mir so eine Reststimme gibt, die sagt, vielleicht stimmt das gar nicht. Also ich verzweifle daran, wie viel Arbeit das wohl das Gehirn kostet, eine Realität anzuerkennen, die man einfach nicht will. Und das als jemand, ich glaube schon, dass ich viel denken versuche und viel. Und trotzdem will eine Nuance in mir so, oh, was, wenn du das alles eingeredet hast. Also es gibt so eine Restverneinung, die ich auch spüre. Und dann verzweifle ich auch manchmal, weil die es natürlich mir sehr, sehr leicht macht, dann zu sagen, ja, ich mache nichts, weil es gibt so einen Restprozentsatz von, es ging doch gut. Also und dann denke ich, das muss ja in uns allen so sein, sonst würden wir ja viel mehr tun und viel mehr Naheliegendes tun. Und dann manchmal gebe ich zu, verzweifle ich, es gab in diesen Lessing-Tagen auch ein Stück von jungen Männern, die ja jetzt auch tatsächlich diese rechten Bewegungen vorantreiben. Und dass wir kurz so ein Zeitfenster hatten, wo wir gedacht haben, ach, die Jugend wird's richten, so im Sinne, manches wächst sich aus. Oder ich dachte immer, wenn dann so 2, 3 Generationen zwischen den Weltkriegen liegen, mit anderen Abständen zu den familiären Traumata, entsteht eine Generation, die viel zarter ist, viel sanfter, viel fähiger, sich zu verbinden, was ich in Teilen auch spüre, dass das so ist. Aber in anderen Teilen wiederholt sich schon wieder so ein fast schon einprogrammiertes, maskulinistisches, weitergegebenes, manipuliertes in jungen Männern vor allem, aber auch in jungen Frauen, dass ich manchmal verzweifle, weil ich dachte, wie viel Wirkmacht hat denn jetzt eigentlich dieses repetitive Fehlermachen in unserer Menschheitsgeschichte?
Wir machen Menschen wie du, Jager der Hoffnung, und Projekte, wie was du in Heidelberg machst, das machen ja andere in Münster und manche machen das in Hamburg und manche machen das nicht auf künstlerischer Ebene, sondern sie nennen das dann Live-Rollenspiel und man zieht sich lustige Kostüme an und rennt in den Wald und manche machen mit Kindern und manche machen politisch. Und ich glaube, ich sehe dieses Verspielte nicht weggehen. Überall, wo ich hingucke, sind Menschen kreativ und mutig und machen einfach Dinge. Und ich sehe auch so viele Jugendliche, die jetzt weggehen von Social Media, die weggehen von Instagram, die sagen, nö, ich habe eigentlich keinen Bock. Und die treffen sich miteinander und die stricken. Die Jugend strickt. Und ich glaube es, weil es so sehr Kern von uns als Menschen ist, zu schaffen und künstlerisch zu sein und miteinander zu sein, kann die Gesellschaft zwar für eine Weile einen Trend schaffen, der Konformismus erzeugt, aber sie kann diese urmenschliche Eigenschaft, Kunst schaffen zu wollen, nicht töten.
Das ist schön. Vor allem so auch die schönen, ja, weil diese schönen, also diese schönen Menschen, sage ich immer, die einfach trotzdem nicht aufhören, die Schönheit zu suchen, kriegen wir halt auch nicht weg. Stefan, deine Hoffnung?
Ich sage mal, die Vielfalt Europas, tatsächlich. Es wird ja immer erzählt, ja, die Vielfalt Europas und Europa muss mit einer Stimme sprechen und so weiter. Finde ich auch alles. Aber diese Vielfalt Europas, wenn man es nur auf künstlerischer Ebene nimmt, ja, die Vielfalt an Stimmen in Literatur, in Malerei, sonst wo, ja, in Poesie, die, wenn man sich denen öffnet, einfach zeigt, was wozu Menschen auch am Ende dann auch produktiv fähig sind, ja, nicht produktiv im Sinne von Produktivkraft, aber einfach sich selbst zu spüren und andere dabei mitzunehmen. Ja, und dass diese Vielfalt steigt, ja, dass wir jetzt stärker die Stimmen aus der Ukraine hören, die wir vorher vielleicht nicht so genau oder wo wir auch nicht so hingehört haben, ja. Weil letzten Endes sich darauf einzulassen, ja, jenseits aller Fernreisen, die man auch machen kann, aber das einfach an sich ranzulassen und ein bisschen zu feiern, das macht mir schon Hoffnung, ja.
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Und im Sinne unseres Produzenten, der schon seit längerem auf die Zeit hinweist, die dieses sehr spannende Gespräch schon eingenommen hat, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jagoda, und auch bei dir, Stefan, für diese Folge von Energie der Gesellschaft.
Danke euch, danke Marina, danke Stefan für die Einladung.
Ja, vielen Dank, Jagoda, dass du bei uns warst. Es hat großen Spaß gemacht und es weckt die Freude auf die nächsten Folgen unserer Podcast-Reihe Die Energie der Gesellschaft. Das nächste Mal sprechen wir mit Anja Supronenko. Anja Supronenko stammt aus der Ukraine, ist in Tscherniw geboren, lebt jetzt in Deutschland und ist Direktorin des European Youth Parliament, des Europäischen Jugendparlaments. Verbindet vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich der politischen Jugendarbeit, Themen, die wir heute auch angerissen haben. Also bleibt uns gewogen und die Energie der Gesellschaft wird weiter durch uns gesucht. Marina?
Alles, alles Gute euch. Ciao.
Tschüss.
Die Energie der Gesellschaft wird präsentiert von der E.ON Foundation. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Hören könnt ihr uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen.